Ja, guten Morgen zusammen. Freue mich auch, dass ihr da seid, dass ich auch hier bin. Es ist Frühling. Die Landschaft ändert sich. Auch bei mir hat sich was geändert. Der ein oder andere ist es vielleicht aufgefallen. Morgen fängt mein Atemschutzträgerlehrgang an bei der Feuerwehr und deswegen Bad geht das nicht. Das wird nicht dicht an der Maske. Wird auch nicht erlaubt. Wer mehr dazu wissen will, müsst ihr eine Badische Zeitung von Freitag besorgen, glaube ich, da war, oder von gestern, sogar von gestern noch ein Bericht drin, warum das wichtig ist. Wir werden heute eine Fortsetzung machen in Markus Evangelium, dort weitermachen, wo Tobias gerade gelesen hat. Und bevor wir das machen, möchte ich nochmal beten. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und wir danken dir, dass du noch heute zu uns sprichst durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich, Herr, dass du auch in dieser Zeit jetzt zu jedem Einzelnen sprichst, zu unserem Herzen, unserer Situation, wo wir sind, dass wir dein Wort verstehen und dein Reden hören. Amen. Vor ein paar Wochen fuhren wir von der Gemeinde hier nach Hause und vor mir war ein Auto und hinten auf der Heckscheibe war dieser Satz. Roman, kannst du zeigen? Lebe frei, sterbe stolz. Und das war so ein paar Minuten vor mir und ich habe das angeguckt und habe mich überlegt, warum würde jemand das so groß auf sein Auto machen? Was meint er damit? Was will er damit ausdrucken? Das ist nicht so eine kleine Aufkleber in der Ecke, sondern das war so richtig voll ins Gesicht. Ja, schwarzer Hintergrund, weißer Text. Weiß jemand zufällig, wo das herkommen soll? Bitte? Okay, gut, gutig, ja, okay, ja. Ich glaube, es gibt einen Spruch auch auf Lateinisch. Ich habe es auch nicht recherchieren können, aber ich habe mir einfach Gedanken gemacht. Das bestimmt für diese Person, die das Auto gefahren ist, ist das so ein Lebensmotto, so eine Lebensphilosophie für diese Person, so ein Leitmotiv. Keiner soll mich bei meiner persönlichen Entfaltung aufhalten. Keiner ist wichtiger als ich selbst. Das ist eine Philosophie, die sagt, dass meine Bedürfnisse sind wichtiger als die der anderen. Aber wenn ich das überlege, was das bedeuten könnte, dann glaube ich, es bedeutet so etwas wie lebe selbstbestimmend, damit du am Ende nichts bereuen musst. Und es ist eine Überzeugung, die sagt, wenn du für dich selbst lebst, wirst du am Ende zurückschauen, das betrachten und dich selbst gratulieren können, weil du hast für dich immer selbst geschaut und hast es dich selber immer gut gern lassen. Es ist auch eine sehr anti-autoritäre Aussage. Es gibt aber auch eine Philosophie, Lebensphilosophie, die ähnlich ist, aber ist viel positiver. Kannst du noch das nächste zeigen? Das sind so Sprüche, die man vielleicht auf einem Twitter-Profil liest oder eine Karte. Das sind Dinge dabei, wo vielleicht ein Christ sagt, ja, das finde ich, ist das in der Bibel? Wo man denkt, ja, gar nicht so verkehrt. Oder andere Dinge, wo man sagt, ja genau, mach das so. Diese Sätze, die kommen von einer berühmten Person, der mal eine berühmte Rede erhalten hat, als er mal ein Doktortitel verliehen wurde von einer Uni, wo er es nicht verdient hat, aber die haben es ihm gegeben. Das war in Stanford University, glaube ich 2005. Da kannst du noch das Bild zeigen von derjenige, der das gesagt hat. War bei seiner Stanford-Rede. Wer ist das? Steve Jobs, genau. Der uns das iPhone und Apple und damals Macintosh gegeben hat. Das war so seine Lebensphilosophie. Und was wir uns überlegen müssen, ist, Will ich selbstbestimmend leben oder gottbestimmend leben? Lebe ich als einer, der keiner unterworfen sein will, oder will ich leben als einer, der ein Nachfolger Christi ist? Worum soll ich mich interessieren für das, was Jesus gesagt hat, sagte einer. Warum als Nachfolger Christi? Warum jetzt ist es wichtig zu wissen, was Jesus gesagt hat, was er gelehrt hat? Warum soll ich ihm folgen? Ja, es sind ein paar Gründe. Aber ich denke erstmal, aus christlicher Sicht bin ich sehr beunruhigt heute über einige Strömungen innerhalb Freikirchen, die das Wort Gottes immer an eine niedrige Stelle stellen wollen. Die sagen, ja, lass uns jetzt nicht Gottes Wort anbeten. Ja. Also wir wollen Jesus anbeten, wir wollen Jesus im Mittelpunkt haben. Wo gesagt wird, ja, das steht zwar so in der Bibel, aber das muss man auch angesichts der heutigen Zeit auch betrachten. Ja, das ist nicht mehr so, das kannst du jetzt nicht so sagen heute. Das musst du jetzt anders verpacken und anders an der Überzeugung haben. Und ich merke, dass man versucht dann, so selber die eigene Religion zu basteln und selber zu bestimmen, was es wirklich heißt, Christ zu sein, und sich nicht mehr an die Bibel zu orientieren und zu sagen, die Bibel hat letztendlich Autorität und ist Gottes Wort. Aber warum? Warum soll ich ein Nachfolger Christi werden und nicht einfach mein Leben selbst bestimmen? Weil Jesus Gott ist. Weil er göttliche Autorität hat. Und er sagt, wir sollen umkehren. Das werden wir jetzt im Markus-Evangelium sehen. Er sagt, wir sollen umkehren. Umkehren heißt, ich gehe nicht mehr meine eigenen Wege. Ich drehe mich um, von meine eigenen Wege zu gehen. Ich gehe Gottes Wege. Er sagt, kehrt um und glaubt. Und das ist die gute Botschaft. Wenn wir an ihn glauben, dann werden wir gerettet. Und dann werden wir ewiges Leben haben. Und er ruft uns in seine Nachfolge. Er sagt, und wenn ich das sage, wenn ich Nachfolger Christi bin, dann sage ich, ich lebe nicht mehr für mich alleine, sondern ich unterwerfe mich seiner Herrschaft und ich folge ihm nach, weil ich seine Jünger bin. Ich zeige noch ein Bild. Es war in England, da gab es Christen, bevor diesem Bild, da gab es Christen, die haben mal Bibelverse auf Busse dann getan. Und die Humanisten haben darauf reagiert und gesagt, also wir wollen mal eine ganz andere Botschaft. Wir wollen Leute keine Angst, wir wollen nicht, dass Leute Angst haben, dass sie in die Hölle kommen. Wir wollen eine ganz andere positive Botschaft weitergeben. Und die haben eine Online-Kampagne gehabt, die wollten 5.000 Pfund aufbringen, um diese Werbung am Bus zu machen. Und die haben 150.000 Pfund bekommen. Und so haben sie landesweit haben sie diese Werbung gesagt oder publiziert. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Hör auf, dich Sorgen zu machen und genieß dein Leben. Und was denkt ihr, was die Deutschen dann gemacht haben? Zeig mal das nächste Bild. Ah, die fanden das auch eine gute Idee. Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Werte sind menschlich, auf uns kommt es an. Das sind so Botschaften, wo Gruppierungen, humanistische Gruppierungen sind, die ganz bestimmt gegen die christliche Botschaft wirken wollen. Ich habe jemand, der ein Prediger war, der am Sterben war von Krebs, und der hat gesagt, was hilft mir diese Aussage? Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Mach dir keine Sorgen, genieß dein Leben. Er sagt, ich kann mein Leben nicht mehr genießen. Es geht gleich zu Ende. Welcher Trost gibt mir dieser Spruch jetzt, wenn ich jetzt mein Ende zugehe? Die Schöpfungsordnung von Gott, das war, dass Menschen in Gemeinschaft mit Gott leben. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, die versucht, die Existenz Gottes abzulehnen, wenn wir die Schöpfungsbericht in Genesis, in 1. Mose 1 ablehnen, dann kehren wir Gott den Rücken zu, wir machen unsere eigenen Sachen, wir überzeugen uns selbst, dass wir das Leben in voller Genuss leben sollen, ohne an ewige Konsequenzen zu denken, ohne Gedanken an Gott zu verschwenden. Wir genießen einfach das Leben in seiner Fülle. Und damit zeigen wir, dass wir nicht bereit sind, unter Gottes Autorität zu leben, sondern wir dienen dem Geist des Antichristen. Wir schauen jetzt Markus 1 an. In diesem Kapitel sind zwei Themen, die mir so richtig in die Augen gesprungen sind. Das erste Thema ist Autorität und das zweite ist Nachfolgen. Folge mir nach. Also Autorität noch heute besitzt er die höchste Autorität. Er hat vollen Anspruch auf unser Leben und dieses Thema Nachfolger zu sein. Und noch heute ruft er Menschen in seine Nachfolger. Wer seine Stimme hört, sagt er, soll glauben. Heute ist der Tag des Heils. Und dieses Wort sofort oder alsbald, sogleich, das kommt hier sehr oft vor. Und so sieht man die Dringlichkeit der Sache. Wir schauen Markus Evangelium an. Und wir haben das letzte Mal gesagt, es ist kein Buch über Markus, sondern ein Buch über Jesus. Es ist das Evangelium nach Markus aus seiner Sicht, so wie Matthäus, Lukas, Johannes auch die gute Botschaft erzählt haben aus ihrer Sicht. Also zusammen haben wir die vier Evangelien, Berichte, die Zeugnisse über eine Person. Diese Person ist Jesus Christus. Und das, was wir in diesen Evangelien haben, ist, wie das Wort sagt, Evangelien, es ist die Evangelion, es ist die gute Nachricht über Jesus Christus, Gottes Sohn. Wie schon gesagt, in Kapitel 1, ich glaube 12 Mal haben wir dieses Wort so bald oder sogleich oder sofort, je nach Übersetzung, alsbald. Im Lukas Evangelium kommt es etwa 40 Mal vor und das ist mehr als alle anderen Evangelien zusammengezählt. Das sehen wir, merken wir, wie Markus auf eine spannende, fortlaufende Art erzählt. Eine Geschichte hört gerade auf und er sagt, und zugleich, sofort, dann geht es gleich zum nächsten. Und das ist seine Erzählungsart. Tobias hat gelesen von Johannes der Täufer, wie Jesus von ihnen getauft wurde. Danach ging Jesus 40 Tage in der Wüste und wurde versucht. Das ist zwischen die Verse 13 und 14. Gibt es in Johannes-Evangelium 3 Kapitel, 2 bis 4, wo er in Judäa gewirkt hat. Das überspringt Markus. Johannes, der Täufer, ist jetzt im Gefängnis oder Untersuchungshaft, weil er Herodes konfrontiert hat. Aufgrund seiner, was war das, Ehe mit seiner Nichte. Ja, und dann, Jesus kommt von Nazareth nach Galiläa und er verkündet am Ende von der Lesung, die wir gehört haben, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist Kapitel 1, Vers 15. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Die Zeit ist gekommen. Dieser Ausdruck haben wir auch in Galater 4,4. Zu dem festgesetzten Zeitpunkt sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Und jetzt haben wir einen anderen Zeitpunkt, der gekommen ist, wo Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt. Und man hat wieder so einen Abschnitt dann nach der Auferstehung, wo man auch wieder sieht, andere Abhandlung. Aber hier ist die Zeit gekommen, wo Jesus sich offenbart als Gottes Sohn, wo er seine Autorität preisgibt und zeigt, dass er wirklich Gottes Sohn ist und alle Macht hat, alle Autorität, er hat Vollmacht. Er kommt von Nazareth. Viele wussten, dass es Jesus jetzt von Nazareth. Er hat seinen öffentlichen Dienst begonnen, er zeigt seine Autorität Und damit zeigt er auch, warum sie dieser guten Botschaft glauben sollen und warum sie ihn, ausgerechnet Jesus von Nazareth, nachfolgen sollen. Was sollen die Menschen tun dann als Folge dieser guten Botschaft? Die haben es gehört, oder sie werden es hören. Was sollen sie tun? Ganz einfach, am Ende Vers 15, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Kehrt um, das ist das Wort für Buße tun, umzukehren von ihren bösen Wegen, umzukehren und zu Jesus hin, ein Nachfolger Jesus zu werden, zu Gott hinwenden und zu glauben. Mit dieser Glaube ist auch dann die Nachfolge mit einbezogen. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist schwierig zu verstehen, gibt es verschiedene Auslegungen. Ich gehe mit der Auslegung jetzt, dass Jesus gesagt hat, weil er da ist, Jesus der König, ein König, der braucht ein Königreich, der ist Herrscher. Jesus ist zu ihnen jetzt nahe gekommen. Er ist da und wer Buße tut, wer Jesus in seinem Herzen aufnimmt, ihn nachfolgt und glaubt, dort herrscht Jesus, weil er unterwirft sich die Autorität Gottes, in der er Nachfolger wird. Und dort herrscht Jesus, dort ist sein Reich zu sehen und wahrzunehmen. Im Lukas 17, Vers 21 lesen wir, man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich möchte ab Vers 16 lesen und dann jeweils die Verse kurz kommentieren. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf den See ihre Netze auswarfen. Also er ist am See von Galiläa gekommen, das ist ein See, der 21 Kilometer lang ist, 13 Kilometer breit, ein Binnensee, im Neuen Testament auch See Genezareth genannt oder See von Tiberias. Und dann kommen dann die ersten zwei Jünger, wo Markus berichtet, dass sie berufen werden, Simon und Andreas. Die waren dabei Fischer, die haben ihre Netze auf See geworfen, Simon und sein Bruder Andreas. Und Jesus sagte zu ihnen, Vers 17, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also die Aufforderung von Jesus, folgt mir nach. Eine Einladung zu gehorchen. Und das haben sie dann getan. In Vers 17 sagt er noch weiter, Jesus sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also nicht mehr sollen sie Fische fangen, sie sollen jetzt Menschen fangen. Menschen, die zum Glauben kommen. Er gibt sie eine neue Aufgabe, sie sollen evangelisieren. Sie sollen ihn nachfolgen und andere Menschen die gute Botschaft weitersagen. Und ihre Reaktion in Vers 18, sofort ließen sie, also dieses Wort sofort haben wir gesagt, das kommt 14 Mal vorher, sofort, oder alsbald, je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Dann in Vers 19 haben wir noch zwei Leute, die berufen wurden. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Arbeitern, wahrscheinlich waren Mitarbeiter, Angestellte, also es waren kleine Unternehmen, arbeiten im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Jakobus und Johannes, wie waren die auch noch genannt? Was haben die noch für Spitznamen gehabt? Donnersöhne. Sag's nochmal. Donnersöhne, genau. Ich habe das zu Hause geübt und da kam immer Döner raus. Also habe ich irgendwie Hunger gehabt, genau, aber es waren die Donnersöhne, ja, genau. Seht ihr, wie diese vier Leute auf Jesus' Einladung reagiert haben? Vers 18, sie ließen ihre Netze liegen. Vers 20, Sie ließen ihren Vater zurück. Aber wir müssen uns schon im Klaren sein, wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir bereit sein, Opfer zu bringen. Wir müssen bereit sein, bestimmte Dinge aufzugeben. Und wir sehen auch, dass diese Einladung, die gekommen ist, das haben sie sofort aufgenommen. Die haben alles liegen gelassen und sind Jesus hinterhergelaufen. Sie schlossen sich Jesus an. Und ab dem Zeitpunkt waren sie Jünger und Jesus war ihr Meister. Die Verse 21 bis 28, das ist die Überschrift, Jesus heilt einen Mann mit einem unreinen Geist. Vers 21, sie kamen nach, bei mir steht Kapharnaum, es kann auch Kapharnaum sein in anderen Übersetzungen. Gleich am darauf folgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Also wir sehen in Vers 21, es ist Sabbat, das ist der jüdische Ruhetag, Samstag. Das ist ein Ruhetag, die dauert vom Sonnenuntergang am Freitag bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag. Und Jesus geht in die Synagoge rein. Das waren die damalige Begegnungszentrum. Es war ja so wie eine Stadthalle, ein Ort, wo auch gelehrt wurde, aber für die Juden auch ein Ort, wo die Schriftrollen rausgenommen wurden, wo vorgelesen wurde vom Alten Testament und wo ausgelegt wurde. Und wenn jemand dabei war als Gast, der auch bekannt war als Lehrer, dann wurde er auch eingeladen, ein Wort zu halten, die Schriften auszulegen, die vorgelesen wurden. Aber als Jesus gelehrt hat, dann haben sie gemerkt, das ist hier kein normaler Lehrer. Vers 22, sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Jesus lehrte mit Vollmacht, mit Autorität. Und sie waren, ihre Reaktion, sie waren tief beeindruckt. Was steht im Luther? Ist noch ein anderes Wort? Waren sie entsetzt, glaube ich, steht da, oder?
Ja, sie entsetzen sich.
Sie entsetzen sich, genau. Also nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Wir lesen in Johannes 7, als Jesus in Jerusalem war, da ging er im Tempel hinauf und begann zu lehren. Und dann lesen wir, wie kommt es, dass er die Schrift so gut kennt, wunderten sich die Juden. Er ist doch gar nicht darin ausgebildet. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre, es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Wille zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Also der Unterschied war, dass wenn Jesus die Schrift ausgelegt hat, dann hat er auch behauptet, Gott zu sein. Da hat er auch gezeigt, wie er die Erfüllung ist. Und diese Schriften, die haben auch gemerkt, wie er mit Autorität das so ausgelegt hat, das war gar nicht zu vergleichen mit den eigentlichen Schriftgelehrten, mit den Juden, die da waren. Das hat schon beeindruckt. Aber dann sehen wir, merkwürdigerweise, dass es Dämonen in der Synagoge gibt. Ob die immer dabei waren oder nur an diesem Tag dabei waren, wissen wir nicht. Aber im Vers 23, in der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte. Also er hat einen bösen Geist, nachher kommt dann Mehrzahl. Also er schrie, was willst du von uns? Jesus von Nazareth. Bis dahin war alles okay. Da war nichts Neues, sag ich mal, was die Dämonen offenbart haben, weil alle, die da waren, die wussten, das ist Jesus von Nazareth. Aber dann geht er noch, dann geht dieser Dämon noch einen Schritt weiter, eigentlich zu weit, wenn man sieht, wenn man Jesus' Reaktion sieht. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, befahl ihn Jesus. Verlass diesen Mann. Das war kein gutes Zeugnis für die jüdischen Schriftgelehrten. Die haben nicht erkannt, wer das ist. Die haben es von den Dämonen erfahren. Das ist der Heilige Gottes. Also wir merken hier auch, dass gute Theologie zu haben, das reicht auch nicht für ewiges Leben. Ihr Schicksal war schon gesichert für die Dämonen. Und Jesus zeigte dann seine Autorität in Vers 25. Schweig, befahl ihn Jesus, verlass diesen Mann. Da riss der böse Geist der Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Aber wir sehen das auch im Neuen Testament, dass die bösen Geister nicht selten ruhig gegangen sind. Die haben dann so ein bisschen Lärm gemacht und die Leute hin und her geschmissen. Aber die haben gehorcht. Es steht hier, und es geschah. Aber wir sehen, welche Vollmacht Jesus hat. Vorher haben die Jünger ihn gehorcht und sind ihm nachgefolgt. Sofort. Hier, die Dämonen, die folgen ihm, die gehorchen ihm. Sofort. Es geschah. Wir sehen, er hat Autorität. Aber wir sollten auch sehen, so gegenübergestellt, die zwei Reaktionen. Der eine, die Leute, die Juden, die da waren, waren tief beeindruckt. Die Dämonen, die waren mit Angst gefüllt. Was wollt ihr mit uns? Seid ihr gekommen, um uns zugrunde zu legen? Also sie wussten, das sieht jetzt nicht gut aus. Wenn Jesus uns zugrunde legen will, dann haben wir schlechte Karten. Also wir merken, wir können mal Botschaften hören, wir können die gute Nachricht hören, wir können beeindruckt sein, wir können das alles schön und gut finden. Aber dann haben wir es nicht realisiert, da haben wir nicht realisiert, mit welcher Autorität, mit welcher Vollmacht das Wort verkündet wird. Erst wenn wir wirklich merken, wir haben schlechte Karten, wir haben keine Hoffnung ohne Jesus, wenn wir nicht umkehren und glauben, dann haben wir in diesem Leben keine Hoffnung. Die Menschen, die waren entsetzt, die Dämonen, die wurden in Panik versetzt. Wer von diesen beiden hat die wahre Identität von Jesus Christus richtig verstanden? Das waren die Dämonen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn die Bibel treu gepredigt wird, dann hören wir nicht Menschenworte, sondern wir hören Gott selbst, wenn er zu uns spricht. Durch seinen Heiligen Geist, wir hören seine Stimme heute. Er spricht zu uns. Und wenn Gottes Wort treu gepredigt wird und ausgelegt oder verkündet, nicht nur von der Kanzel, ich meine das Wort verkünden, wenn das weitergesagt wird, denn das, was du hörst, sind nicht menschliche Ideen, menschliche Worte, sondern die Worte des Allmächtigen. Derjenige, der dich erschaffen hat, der dich liebt und der sagt, tut Buße und glaubt an mich. Dann sehen wir, die Reaktion, die ändert sich etwas, nachdem die Leute in der Synagoge das beobachtet haben, mit dieser Dämonenaustreibung. Vers 27 lesen wir, alle waren erstaunt und erschrocken. Also nicht erstmal dadurch, dass Jesus da war, sondern als sie gesehen hat, was passiert ist, da haben sie gemerkt, vielleicht durch das Ereignis, dieses Geschrei und wie der Dämon ausging, vielleicht dann auch dadurch, dass sie erkannt haben, dass es nicht nur Jesus von Nazareth, das ist kein normaler Lehrer, das ist kein normaler Mann. Und einer sagte zum anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht ein neuer Lehrer verkündet. Sogar den bösen Geistern befiehlt er, und sie gehorchten ihm. Bald gab es im gesamten Gebiet von Galiläa keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Was passierte hier? Ja, Jesus, er beginnt seinen öffentlichen Dienst und er will, dass die Botschaft verbreitet wird, aber er möchte nicht, dass das verhindert wird, dadurch, dass so viele Menschen kommen, so viele Menschen davon hören, dass er verhindert wird, zu reisen und dass diese Botschaft weiter gesagt wird. Und deswegen sagt er immer wieder, sie sollen schweigen, sie sollen das nicht weitersagen, was passiert ist. Er möchte nicht, dass diese Berühmtheit so weit verbreitet wird wie ein Lauffeuer. Er will das verhindern, deswegen sagt er zum bösen Geist, schweig. Vers 34, den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Bestimmt wollte er auch nicht, dass ausgerechnet die Dämonen diese gute Botschaft weitererzählen. Dann auf Vers 29, Jesus heilt viele Menschen. Simons Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Er geht zu ihr in Vers 39 und das Fieber sogar gehorchte ihm und verschwand. Bis zu diesem Zeitpunkt war noch Sabbat. Da gibt es dann Sabbatregeln, Gesetze, die Bewegung etwas einschränken. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht zufällig arbeitet, indem man irgendwas tut, was verboten ist. Also bis zu diesem Zeitpunkt wurde Jesus etwas verschont, weil die Menschen nicht alle auf ihn stürmen konnten. Aber als Sabbat zu Ende ging, als die Sonne runterging, dann gab es eine andere Situation. Es ging zu Ende und diese Einschränkung wurde aufgehoben. Und da steht in Vers 33, die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt. Und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Denn Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Also Jesus zeigte sich als Herr über Krankheiten, über Dämonen. Die Jünger gehorchen ihm, die Dämonen gehorchen ihm, sogar das Fieber gehorcht ihm. Es ist interessant, dass die Dämonen wissen, wer er ist, aber wir lesen von den Jüngern zum anderen Zeitpunkt später, die sind auf dem Meer und sie sehen Jesus, oder sie sind im Sturm und Jesus stillt den Sturm, nur durch ein Wort, und sie gucken einander an und sagen, wer ist das, dass sogar der Wind und die Wellen ihnen gehorchen? Die waren auch immer noch am Fragen, wer ist das denn? Sie haben seine Autorität dann auch hautnah erleben können, wer das wirklich ist. Und Vers 35, Jesus predigt in Galiläa. In Vers 35 lesen wir, wie er früher Morgen aufgestanden ist. Er suchte einen ruhigen Ort, um zu beten. Und er will alleine sein. Wir lesen dann, früher Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging in einem einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach, und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Also in der Stadt in Kapernaum wird es unmöglich, einen effektiven Dienst zu haben. Da haben sie jetzt eine andere Strategie, dann gehen sie in die umliegenden Dörfer. Gehen sie dorthin. Was seine Berühmtheit, das verhindert jetzt die Verkündigung. Und wir wissen aus den Evangelien, Lukas 19, Vers 10, Jesus ist nicht gekommen, damit alle ihn ganz toll finden und ihn hinterherlaufen, um sein Wunder zu sehen. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Vers 39 zog er durch ganz Galiläa und verkündete in den Synagogen, in dieser umliegenden Orte waren auch Synagoge, die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Auch wieder diese Strategie, er ging dahin, wo die Gelehrten waren und hat dann gelehrt und die Botschaft gebracht, Buße tun und glauben. Dann in die Verse 40 bis 45, Jesus heilt einen Aussätzigen, Vers 40, einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihn auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Also was mir hier ganz zuerst auffällt, das ist ein Aussätziger, der hat wegzubleiben. Ja, der kann andere anstecken, ob das wirklich Aussatz war, was wir heute als Lepra, ja, oder ich wurde nicht Hansen, sondern wie heißt es, diese Krankheit? Auf jeden Fall, damals vor 2000 Jahren, ja, medizinische Versorgung ganz anders. Wenn man Fieber hat, dann wusste man nicht, was man tun soll. Wenn man eine Hautkrankheit hat, dann wurde das in 3. Mose genau vorgegeben, wie man sich zu verhalten hat. Die damaligen Priester im Alten Testament haben das geprüft und wenn man geheilt war, dann müsste man nochmal dahin gehen und mal ein Zertifikat bekommen, sozusagen, dass man geheilt wurde und dass man nicht mehr in Gefahr für die Bevölkerung dasteht. Also es war eigentlich gute Gedanken, um diese Ansteckungsgefahr zu mindern. Aber dieser Aussätzige, der kommt in diese Menge rein und warf sich auf die Knie und flehte Jesus an. Und da sieht man schon von dieser Haltung, dann erkennt man schon, dass er Jesus' Autorität dann auch anerkennt. Dass er zumindest sagt, er bezeugt es auch, Jesus, du kannst mich reinmachen. Das weiß ich. Und dann vom tiefen Mitleid ergriffen, also sehen wir Jesus' Menschlichkeit, wir sehen sein Mitleid, er sieht diesen Mann, er guckt ihn an, seine Haut, er sieht die Flecken, er sieht die Geschwüre, er guckt ihn an, es tut ihm leid. Er hat Mitleid für ihn. Und Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn, machte sich eigentlich zeremoniell unrein, bricht das Gesetz, aber er wird nicht angesteckt. Sofort, sagt uns Markus, sofort wird er geheilt. Ich will es, sagte er, sei rein. Vers 42, im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Sogar der Aussatz gehorcht ihm und verschwindet. Die Verse 43 und 44, nochmals gibt es hier dieses Verbot, das weiterzusagen. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entscheidenheit ermahnte er ihn, hüte dich, mit jemandem darüber zu sprechen, geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Und Jesus hat gesagt, er soll nicht in die Ortschaften, soll nicht rumgehen und erzählen, was passiert ist. Er soll zu den Priestern hingehen und sie sollen mal prüfen, ob er jetzt wirklich geheilt ist. Und wenn sie prüfen und das erkennen, dann müssen sie auch erkennen, dass Jesus der Christus ist, dass er auch der Sohn Gottes ist, der Vollmacht hat. Das sollte er tun, aber das hat er nicht getan. Das sollte ein Zeugnis für die Priester sein. Ein Zeichen für sie sein, Ende Vers 44. Aber Vers 45 lesen wir, was der Mann getan hat. Nach einer Weile hat er erzählt, weiter erzählt. Nein. Nach ein paar Wochen hat er weiter erzählt. Nein. Das Wort benutzt Markus hier nochmal. Der Mann ging weg. Doch er fing sofort an, überall zu erzählen, wie er geheilt worden war. Bald war die Sache so bekannt, dass Jesus in keiner Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich daher außerhalb von der Ortschaften in unbewohnten Gegenden auf, aber auch dort kamen die Leute von überall her zu ihm. Also er war in Nazareth und ging er dort, wo Johannes der Täufer war, da ging er in der Wüste, dann ging er nach Judäa in dem Gebiet, dann kam er zurück zum See Galiläa in diesem Gebiet, wo Kapernaum auch ist. In der Stadt ging das nicht wegen seiner Berühmtheit, da gingen die umliegenden Städte, das ging dann irgendwann auch nicht mehr und jetzt ist er gezwungen, in den unbewohnten Landschaften hinauszugehen. Aber dort, was passiert? Auch dort kamen die Leute von überall her zu ihm. Die 40 Minuten sind um und ich wollte heute so gern weniger als 40 Minuten predigen. Hoffentlich habt ihr es nicht gemerkt. Zum Schluss, wir müssen bekennen, von Markus 1, Jesus hat Vollmacht. Er ist allmächtig. Er hat Vollmacht, Menschen zu befreien von allem, was ihn gefangen nimmt. Jesus und die Botschaft des Evangeliums für heute zeigt uns eine Alternative zu selbstbestimmend Leben. Leb nicht für dich, mach das Beste raus. Du hast es dir verdient. Mach, was dir Spaß macht. All diese Sätze, die, wo wahrscheinlich viele einander ermutigen, die Bibel gibt uns eine ganz andere Botschaft. Jesus sagt, kommt, folgt mir nach. Und er gibt das Leben Sinn und er gibt den Gläubigen einen Auftrag, dass wir Menschenfischer werden, dass wir das Evangelium an Menschen bringen. Er ist allmächtig, er kann Menschen retten, er kann Menschen frei machen von ihren Bindungen. Das müssen wir glauben, dass Gott allmächtig ist, dass er das machen kann. Er kann uns frei machen von unseren Sünden, weil er selbst für sie gestorben ist. Er gab sein Leben hin. Keiner hat sein Leben von ihm genommen. Er blieb bis zuletzt da. Seine Vollmacht war noch zu sehen. Er gab sein Leben hin. Und Markus zeigt uns diese gute Nachricht, dass Jesus von Nazareth ist Gottes Sohn. Und wenn wir Buße tun und ihn glauben werden, dann werden wir gerettet. Lass uns beten. Vater, wir bitten dich, dass jeder hier in diesem Raum auch zu dem Punkt kommt, wo er sagt, ja, Jesus, ich möchte nicht mehr meinen eigenen Weg gehen, ich möchte Buße tun, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte ein Jünger Christi werden. Und wir bitten dich, Herr, für die Menschen, die wir jeden Tag begegnen, die der Relevanz von dem, was ich in den letzten 40 Minuten gesagt habe, überhaupt nicht nachvollziehen können. Wir bitten dich, dass sie erkennen, dass du Anspruch auf ihr Leben hast, weil du ihr Schöpfer bist. Du hast Autorität. Und wenn du sagst, komm, dann sollen wir kommen. So bitte ich dich, Herr, dass ja, du das, was gesagt wurde, an unseren Herzen segnest. Und wir danken dir, Herr, dass du versprochen hast, dass dein Wort nie leer zurückkommt, ohne dass du das machst, was du für gut siehst. Das danken wir in deinem Namen. Amen. Amen.